Der Bibelabschnitt für den heutigen zweiten Advent steht in der Johannes-Offenbarung. Und er ist Teil der sogenannten Sendschreiben, die der Seher Johannes im Auftrag Gottes an sieben Gemeinden verfasst hat. Es handelt sich also, ja, man kann sagen, um ein geistliches Traktat, eine Trostschrift für einen regionalen Gemeindeverbund. Modern gesprochen würden wir sagen, für einen Kirchenkreis, eine Prälatur. Und darin spricht jener inzwischen richtig alt gewordene Johannes von Patmos im Hauptteil alle miteinander und dann in einzelnen Abschnitten auch die einzelnen Gemeinden an. Und zwar in einer ganz typisch bildhaften Ausdrucksweise. Es ist ein diktierter Brief Gottes an einen Engel, der für die Gemeinde steht. Eine metaphorische Sprache ist das, ein schöner Gedanke. Jede Gemeinde hat gewissermaßen als himmlisches Abbild einen Engel, mit dem Gott im Gespräch steht. Hören wir auf Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13, also den Brief an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Und um den speziellen Charakter unseres Bibeltextes heute zu unterstreichen, habe ich diesmal gedacht, wir hören einfach eine Tonaufnahme aus dem Off durch einen professionellen Sprecher.
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Wuchtige Worte sind das. Und was wir gerade gehört haben, ja, klingt ja zugleich neu und ungewohnt, aber doch auch irgendwie vertraut. Denn genau so war es auch gedacht damals für jenen Gemeindeverbund in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Denn die Johannes-Offenbarung greift bei allen sieben Sendschreiben eine ganz vertraute Form auf, die aus alttestamentlicher Prophetentradition stammt. Und genauso wie im Alten Testament das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt, vorausgesagt wird, so auch hier am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Soll also keiner sagen, die Johannes-Offenbarung wolle sich ablösen von der geistlichen Tradition Israels und des Alten Testamentes. Im Gegenteil, ganz dicht ist der Bezug zueinander. Das Neue knüpft ohne Bruch am Alten an. Und umso tragischer und, ja, man kann auch wirklich sagen, umso dämlicher war die Wirkung von manchen Aussagen, die später aus dem Zusammenhang rausgelöst und völlig falsch gedeutet wurden. Seht her, das letzte Buch der Bibel spricht sogar von einer Synagoge des Satans. So brüllten jahrhundertelang antijüdische Hassprediger und stachelten damit ihre Landsleute auf, Jagd auf die Juden zu machen. Zwei Beispiele nenne ich. Niemand Geringeres als der berühmte Kirchenvater Hieronymus aus dem 4. Jahrhundert. Von ihm stammt der Satz, wenn es überhaupt sinnvoll ist, Menschen zu hassen und irgendeinen Menschenschlag zu verabscheuen, dann die Beschnittenen, gemeint sind die Juden. Denn bis heute verfolgen sie unseren Herrn Jesus Christus in den Synagogen des Satan. Wir wissen, woraus er diesen Begriff hat. Und ein anderes Zitat, das leider für unendlich viele steht: Es stimmet aber alles mit dem Urteil Christi, dass die Juden giftige, bittere, rachgierige, hämische Schlangen, Meuchelmörder und Satans Kinder sind, die heimlich stechen und Schaden tun. Furchtbare Worte sind das. Zu lesen in einer Hetzschrift von 1543 aus der Feder von Dr. Martin Luther. Noch 4 Tage vor seinem Tod brach Luther ein, seine allerletzte Predigt, die er öffentlich gehalten hat, ab, um nochmals auf die Juden zu schimpfen. Der so segensreiche, der so wichtige Kirchenvater der Protestanten starb als verbohrter Antisemit. Und vielleicht können Sie jetzt nachvollziehen, weshalb ich den heutigen Bibelabschnitt gar nicht auslegen kann, ohne auf den Vers von der sogenannten Synagoge des Satans einzugehen. Gerade in dieser Zeit ist er so wichtig auszulegen. Hört zu, ich werde Menschen zu euch schicken, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie behaupten, dass sie zum Volk Gottes zählen. Das stimmt aber nicht, sie lügen. Damals, um 100 nach Christus, gab es insgesamt gesehen etwa 50.000 Christen. So wird heute von Historikern geschätzt. Daneben gab es 4,5 Millionen Juden, also ein Zahlenverhältnis von 100 zu 1. Und nach dem jüdischen Krieg mit der Zerstörung des Tempels hatte sich der jüdische Glauben neu besinnen, neu aufstellen müssen. Kein Wunder also, dass in jener Zeit von den Juden diese kleine Gruppe der Jesusgläubigen nicht mehr gern gesehen wurde und es deshalb von Seiten des Judentums zu einer Trennung kam. Das Judentum konnte sich damals einfach nicht mehr leisten, so vielgestaltig zu sein. Die vielen, ja, internen Sekten auch noch zu dulden. Das war eine innere Bewegung, weil sich das Judentum neu formen musste nach der Zerstörung des Tempels. Für die Christen hatte diese Trennung dann fatale Auswirkungen, denn das Judentum galt ja im Römischen Reich als eine Religio licita, also eine geduldete Religion. Aber das Christen war eine Religio illicita, eine Religion, die durch den Staat verfolgt wurde. Und nachdem die Christen inzwischen von der jüdischen Mutterreligion separiert wurden, konnten sie auch nicht mehr sich auf die Rechte berufen, die für Juden galten. Wie anders die Situation noch im Vergleich zu früheren Jahren waren, zeigt sich ja, wenn wir im Neuen Testament die Johannes-Offenbarung mit Paulus vergleichen. Dort bei Paulus, 50 Jahre früher, wird die Obrigkeit noch als eine Schutzmacht dargestellt, der man sich unterordnen soll. Wir kennen das aus dem Römerbrief. In der Johannes-Offenbarung dagegen kommt der Staat als Ausgeburt des Satans daher. Der Staat hat seine Vollmacht vom Satan, so heißt es in Offenbarung 13. Der Kaiser wird zum Antichrist. Wir spüren, in welcher prekären Lage die kleinen Gemeinden damals waren. Und wer sich auf den Staat einlässt, lässt sich auf den Satan ein. So war das Empfinden der jungen Kirche in der Verfolgungssituation. Kein Wunder also, dass damals die Nerven blank lagen und man die jüdischen Gemeinden, die aus Sicht der Christen gemeinsame Sache mit dem Staat machten, dann als eine Synagoge des Staates, eine Synagoge des Satans bezeichneten. Nur die Juden selbst, das Judentum selbst wird in der Johannes-Offenbarung dadurch nicht kritisiert. Was für eine Tragödie, dass mit diesem Begriff das Judentum die Kirche Jesu Christi über viele Jahrhunderte insgesamt abgeurteilt hat. Und hinzu kommt, dass die Johannes-Offenbarung ja auch nicht irgendein griechischer Heide geschrieben hat, sondern es war ein jüdischer Christ. So dicht wie er seinen Brief mit dem Alten Testament inhaltlich verknüpft, so dicht ist er ja selbst am Judentum. Er will das Judentum nicht aburteilen, sondern gerade reinhalten von dem, was gerade an Schrecklichem durch den Staat geschieht. Und deshalb schreibt er, die aus der Synagoge des Satans seien eigentlich gar keine Juden. Sie würden dem Judentum durch ihr Verhalten widersprechen. Von einem Antisemitismus in der Johannes-Offenbarung kann also keine Rede sein. Überträgt man die Ausdrucksweise der Johannes-Offenbarung dann 300 Jahre später auf die Christen, nämlich 300 Jahre später, als die Christen selbst mit staatlicher Unterstützung auch begonnen hatten, Juden zu drangsalieren. Dann hätte man schreiben können, jetzt ist die Kirche zur Kirche des Satans geworden. Den Christen, die die staatliche Macht zur Unterdrückung der Juden missbrauchten, hätte dann Johannes schreiben müssen, sie sagen, sie seien Christen und sie sind's nicht, sondern lügen. Jetzt aber genauer zu unserer Gemeinde in Philadelphia. Hören wir nochmal auf die Worte. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir hören, erfahren also drei Dinge von den Christen damals, von jener Gemeinde in Philadelphia. Sie hatte eine kleine Kraft, sie hat Gottes Wort bewahrt, sie hat Gottes Namen nicht verleugnet. Wie viele waren es wohl damals in jener Stadt Philadelphia? Wie viele Christen gab es da? 20 oder 50? Die Stadt lag am oberen Ende eines breiten Tals, das dann vorbei an Sardes und Smyrna, also dem heutigen Izmir, zum Meer hinunterführt. Groß war diese Gemeinde nicht. Philadelphia insgesamt war auch nicht groß, dafür sorgten die Erdbeben, die immer wieder die Gebäude zusammenstürzen, die Bevölkerung auswandern ließen. Aber Philadelphia war bekannt wegen ihrer Tempel und ihrer religiösen Feste und dazwischen jene wahrscheinlich ganz kleine Christengemeinde, herausgefordert durch die vielen anderen, deutlich eindrucksvolleren religiösen Angebote vor Ort und verfolgt von der staatlichen Obrigkeit, unscheinbar, mit kleiner Kraft. Und dann soll einer sagen, die christliche Kirche sei heutzutage so kraftlos. Das damals, das war klein und schwach. Manchmal muss man sich neu daran erinnern, wie die Kirche Jesu Christi in den Anfängen aussah. Dass wir nicht nur eine glorreiche Fantasiezeit uns vor Augen halten. Sagt, damals war alles noch großartig. Klein und schwach waren sie. Aber diese Gemeinde hat das Wort Gottes bewahrt und Gottes Namen, also gemeint ist den dreieinigen Gott, nicht verleugnet. Und das nicht trotz ihrer kleinen Kraft, sondern womöglich gerade wegen ihrer eigenen kleinen Kraft. Gerade dann, wenn meine Lebenssituation eigentlich eine andere Sprache spricht, kann ich besonders spürbar erfahren, wie wichtig, wie wohltuend es ist, an Gottes Zusagen, an seinem Wort festzuhalten. Sich festhalten am Evangelium von Gottes Gnade, sich festhalten an der Zusage, dass Gott jetzt da ist, dass er mich nicht fallen lässt. Solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorgen von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Mit ihrer inzwischen im Alter schwach gewordenen kleinen Stimme sang sie es an ihrem Küchentisch mir in ihrer Sozialwohnung vor, die sogenannte Russlanddeutsche, und sie erinnerte dabei an ein Lied, das ihr in schweren Zeiten geholfen hat, am Glauben festzuhalten, trotz aller Widerstände. Und glitte je mein Fuß, brecht mir die Welt Verdruss, so eilt ich schnell zu Jesu Herz, der heile meinen Schmerz. Und bei jedem Wort nickte sie leise vor sich hin, und ich konnte nur ahnen, woran sie dabei denkt. So schrieb ein Seelsorger in einem Artikel, den ich neulich fand. Oder ich las auch von der Hugenottin Marie Durand aus dem 17. Jahrhundert. 38 Jahre verbrachte sie hinter Gefängnismauern. Und auf einem ihrer Briefe war zu lesen: So viel mehr Leiden mich bedrängt, so viel mehr Gott an mich gedenkt. Ja, womöglich gibt es hier einen geheimnisvollen Zusammenhang. Wer sich hält, der wird gehalten. Wer treu ist, wird die Treue Gottes erfahren. Damals in Philadelphia stellte sich Gott der Gemeinde vor als der Heilige und der Wahrhaftige, aber auch als der mit dem Schlüssel Davids. Gemeint ist derjenige, der Vollmacht über den Königspalast, ja über das ganze Haus Davids hatte. Christus ist natürlich gemeint. Er hat den Schlüssel der Welt und ihrer Geschichte in der Hand. Er ist die Schlüsselfigur des Kosmos. Und gerade er sagt jener kleinen, kraftlosen Gemeinde, die nichts weiter kann, als sich an Gott und sein Wort zu halten: Dir habe ich eine Tür aufgetan, die keiner mehr zuschließen kann. Gemeint ist die Tür zu Gott, und sie steht offen, sperrangelweit oder auch mal nur einen Spalt. Je nach Lebenssituation werden wir das unterschiedlich erleben. Und es gibt ja auch Phasen, da haben wir den Eindruck, jetzt ist die Tür dicht, aus und vorbei mit meiner Gottesbeziehung. Aber die Zusage Jesu Christi gilt: Dir habe ich eine Tür aufgetan, die keiner mehr zuschließen kann. Es ist wie bei der Haustüre, wenn es keinen Schlüssel mehr braucht, sie nicht mehr ganz zufallen kann. Wir würden heute sagen, weil das Kläppchen oben ist und deshalb der Schnapper aufgeht. Sie kennen das, wenn die Kinder draußen auf der Straße spielen, kommen sie so immer wieder rein. Vielleicht ein gutes Bild für die Tür zu Gott, die seinen Kindern immer offen steht, auch wenn sie zwischendurch den Eindruck haben, jetzt ist sie zu. Und ein letztes Bild möchte ich Ihnen mitgeben aus diesem Text. Auch das ist eines, was damals jener kleinen, schwachen Gemeinde in Philadelphia Trost verschaffte. Eine grandiose Verheißung am Ende des Briefes: Ich will euch zu Pfeilern, also zu Säulen in meinem Tempel machen, auf denen mein Name eingraviert ist. Die Gemeinde Jesu als lebendige Steine am Tempel Gottes, das kennen wir ja auch schon von Paulus. Aber hier sind Namen eingraviert. Der Name Gottes, der Name des neuen Jerusalems, seiner Stadt. Und diese himmlische Stadt steht ja für eine große Gemeinschaft, die uns erwartet. Gott will sein Reich nicht ohne Gemeinschaft bauen. Und er verspricht uns zugleich mit einer neuen, ungebrochenen Beziehung zwischen ihm und uns eben auch eine neue Gemeinschaft untereinander. So verstehe ich diese Metapher einer neuen Stadt, die da entsteht. Und dann steht da eben noch, dass Gott seinen eigenen neuen Namen eingravieren wird, den Namen Jesu Christi. Weil letztlich er ist es, der alles trägt, der die Pfeiler, die Säulen dieses Tempels nachher ausmacht. Weil letztlich er es ist, der uns auch einst rufen und dann durch die nun wirklich sperrangelweit offene Tür zum Vater holen wird. Amen.